Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämmling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
Der 10.01.2025 und das nächste Vendée-Spezial ist angesagt mit Carsten Kämmling, dem Podcasten. Hallo Carsten.
Moin. Hi.
Und in der, nach eigener Aussage, am Arsch der Welt in der Provence, Miku. Hallo Miku.
Ja, hallo, hallo, bonjour.
Aber gutes Internet da am Arsch.
Ja, noch. Jetzt wollen wir mal nicht den Abend und so weiter, den Tag vorm Abend loben. Ne?
Wir fangen gleich an und super Überleitung am Arsch. Ja, Boris, ne? Wollen wir darüber sprechen? Wir steigen gleich hart ein. Der hat die Arschkarte gerade gehabt, ne?
Ja, kann ich jemand. Also das war ja tatsächlich, das überschlugen sich ja heute so ein bisschen die Ereignisse. Also erst war ich bei Richomme zugange und dann können wir später noch drüber sprechen. Dem ist ja irgendwie die Fock irgendwie runtergerauscht. Naja, und dann kam gerade, ich hatte es noch gar nicht, hatte es nur halb fertig irgendwie den Artikel, dann kam dann die Hiobsbotschaft von Boris, dass er. Ja, seine J2, die ist von oben runtergerauscht, am Vorstag runtergerutscht, weil eben auch so, und da haben wir wieder den Uck, den Haken, von dem wir so häufig schon gesprochen haben, der eigentlich schon bei der vergangenen Vendée Globe ja echt ein Problem war, weil da so viele gebrochen sind oder an diese sogenannten Fallenschlösser, also womit das Segel, also die Segel fixiert werden. Gerade an der Fock oben, da ist eben tatsächlich so ein Haken, und wir haben ja öfter schon mal über das Großsegel auch gesprochen, ist auch ein Fallenschloss, der wird ja an so einer ganzen, Topf von dem Segel wird an so einer ganzen Schiene hochgezogen und dann wird dieses Gerät in den Mast eingehakt, das ist dann ein bisschen eine andere Konstruktion. Also hier geht es jetzt wirklich um den Vorsegel-Uck, und ja, das ist Boris runtergerauscht, weil oben eben seine Konstruktion gebrochen ist, und damit, ja, ist eigentlich so ein bisschen die Spannung raus. Das ist eigentlich das Schade. Wir haben jeden Morgen ja immer ein bisschen geguckt, oder jetzt die letzten Stunden auch bei jedem Update, ja, kommt er da nochmal ran? Ich fand das mega spannend, weil es ja jetzt auch eine lange Kreuz war, und ja, kommt er raus, ne? Und naja, so ein bisschen enttäuschend, oder? Wie empfindet ihr das?
Ja, im Moment, ich weiß nicht so, ich habe jetzt den letzten Tracker gesehen, so schlimm sind die Abstände ja nicht. Mhm. Ich weiß nicht, es gibt ja noch eine Chance, dass er das, glaube ich, repariert. Man muss dazu sagen, er hat ja, das war jetzt nicht das Erste, deshalb habe ich diesen Ausdruck am Anfang benutzt. Ich wiederhole ihn jetzt nicht nochmal. Weil er hatte ja schon einen Blitzanschlag mit einem Blackout. Mhm. Also den hat es ja jetzt seit dem Atlantik, hat es den echt. Ja, also der, also sag mal, Boris kriegt's gerade echt dicke, muss man sagen, leider. ja, ich weiß nicht, meinst du, das war's denn jetzt?
Ja, ich befürchte schon. Naja, jedenfalls im Kampf um Platz 4, ne? Darauf hatten wir ja spekuliert, und die Forderung, das war ja in den Top 3 bei ohnehin ja, aussichtslos.
Die waren aber so wahrscheinlich weg, ja.
Genau, insofern war das ja jetzt gerade das, ich sag, schreibe immer der Siebenkampf um Platz 4, und der war so mega spannend, weil klar, es gerade auch diesen riesen Split gab mit Levin und Paul auf der rechten Seite der Kreuz und die anderen eben auf der linken Seite der Kreuz. Wie kommen sie jetzt wieder zusammen? Sind fast gleichzeitig wieder zusammengekommen, und naja, und Boris hatte ein bisschen Probleme auf dieser Kreuz, rein technischer Art, also durch diesen Blitzausschlag, na okay, auch, aber auch das Boot ist, das hat er oft ja auch gesagt, auf dem Kreuzkurs ist es eben nicht das Schnellste, und jetzt war er ist trotzdem ja irgendwie dran geblieben, ist ja nicht so, dass er dramatisch viel verloren hat.
Nö, gar nicht.
Und jetzt wäre eigentlich die Chance gewesen, oder weiß ich nicht, die Chance, oder man hat so drauf spekuliert, er selber ja auch, jetzt kommt halt der Passat, jetzt kommen sie in die Zone, wo sie sich durchgekämpft haben, und jetzt soll das Ding anfangen zu fliegen, hoffentlich. Da wäre jetzt eine Chance gewesen, nochmal da vorne ranzuholen. Das befürchte ich, wird jetzt erstmal nicht passieren, befürchte ich auch, weil er diese J2, die er dafür eben braucht, und zwar, wenn es ein spitzerer Kurs eben ist, bei mehr Druck, dann muss er das Segel setzen. Und das hatten wir ja schon länger thematisiert, weil er witzigerweise segelt ja gerade genau. Es kommt nach diesem Haken in seinem Kursverlauf, wo er dann Vorwind abfallen musste, um dieses Problem zu lösen, kommt er dann nachher direkt neben Thomas Rouillon wieder aus und der ja genau das gleiche Problem hat. Und der hat ja schon länger, wir erinnern uns, sich flach aufs Wasser gelegt da in dieses zweistündigen, was war das, ein Windwirbel, das wird wohl irgendeine Art Wasserhose gewesen sein, die er nicht hat kommen sehen. Und da ist ihm das ganze Segel zerfetzt, die J2, und der segelt also auch um das Ding. Also jetzt sind die beiden quasi in Anführungsstrichen mit Behinderung unterwegs, sind ohne dieses Segel, segeln genau nebeneinander. Und das wird schon irgendwie schwierig, da jetzt nochmal gegen die anderen, naja, 3, 4 überhaupt noch eine Chance zu haben. Und Boris selbst sagt ja, ja, wahrscheinlich wird er gerade noch, wenn er Glück hat, noch Zehnter werden. Ne? Also, dass auch Metro dann noch bei ihm vorbeifährt.
Na gut, ich hoffe, dass seine Einschätzung so ist wie bei Sebastian Simon, zu dem er ja auch gesagt hat, wird nicht in die Top Ten segeln.
Ja.
Das hoffe ich für Boris, sehen, dass er da besser rauskommt, vielleicht.
Stimmt. Aber Michael, sag mal, oben an dem Fall, das war eine spezielle Konstruktion, ne, die er da hatte, oder?
Ja, er hat eine spezielle Konstruktion da oben, das muss man wirklich sagen. Auf seinen eigenen Wunsch hin hat er eine ältere Konstruktion genutzt. Und zwar die tatsächlich so mit einem Haken Hook funktioniert. Und man muss sich das ja auch so vorstellen, dieser Hook, das ist ja so ein ganzes Gebilde da oben, fast wie so ein kleiner Zylinder auch. Und der ist ja in erster Linie dafür da, um den Druck aus dem Fall rauszunehmen, auch wenn das voll durchgezogen ist, ist trotzdem das Fall nicht mehr unter dem vollen Druck, dank dieses Hook. Und er hat dieses System mit dem Haken gewählt, wo noch etwas mehr Druck ist, weil er der Meinung ist, dass es auf die Art und Weise oberhalb des Hooks, also zum Mast hin, weniger Scham fehlt. Also zumindest habe ich das so verstanden aus einigen Erklärungen bei französischen Magazinen, beziehungsweise halt eben auch auf den französischen Seiten bei dem Hersteller von diesen Hooks. Und also ich muss ehrlich sagen, er ist gar nicht, also mir kam es jedenfalls so vor, er ist gar nicht so deprimiert in dem Sinne. Er hat ja immerhin sein Segel noch ganz. Sein Segel ist noch einsetzbar. Er muss jetzt gucken, dass er das Ding da hochkriegt, ja. Und ich meine, klar, wenn es bei auf meinem Mini wäre, dann würde ich jetzt einfach einen neuen Knoten machen und hochziehen. Kein Thema. Aber gut, bei ihm, er muss irgendwie diesen Hook umgehen. Schätze ich mal, dass das seine Lösung ist, weil er es ja auch nicht mehr weit hat.
Darf man ja auch vergessen. Wir erinnern uns ja, wir hatten ja, ich weiß gar nicht, was bei Tanguy oder einer von den Jungs, wo ja auch das Segel runtergekommen ist, da ist einfach, wenn das, also die sind ja dann oben befestigt und wenn dann der Haken aufgeht, dann rutscht das Ding runter und dann kann man das erst wieder festmachen, wenn man da hochklettert. Ne? Also, und so wie ich das verstanden habe, hat er sich auch für diese Konstruktion entschieden. Er hat das übrigens, das fand ich schon sehr bemerkenswert, dass er sich dafür entschuldigt hat bei seinem Team inzwischen, weil er darauf bestanden hat. Ne?
Fand ich auch, also, hat er sehr deutlich gesagt. Ne?
Ja, sehr bemerkenswert und auch groß, muss man schon sagen.
Weil, ja, fand ich auch, das hat wirklich Größe.
Muss man jetzt ja nicht immer so sagen, aber so wie ich es verstanden habe, wollte er eben die Möglichkeit haben, auch dieses Segel zu bergen an einem Fall und eben nicht davon abhängig zu sein, dass er da oben eben im Grunde hoch muss, um es wieder hochzuziehen. Ne? Aber ich habe es auch so verstanden, Michael, genau wie du sagst, er kann das ja hochziehen. Trotzdem, dafür muss er aber hoch. Und hoch in den Mast hat er eh keine Lust zu. Das hat er ja öfter schon gesagt, beziehungsweise hat keine Lust, er hat Angst, ist völlig verständlich.
Er war ja auch kürzlich erst oben.
Genau. Aber er muss eben die Bedingungen dafür haben. Und das wissen wir ja alle. Das geht eben nicht, wenn es richtig viel Wind ist und Welle ist, dann schlägst du da oben hin und her. Das ist einfach lebensgefährlich. Und er muss jetzt erstmal die Bedingungen dafür. Und er glaubt, aber die fahren ja quasi Richtung Doldrums und glaubt aber erst, so in 2-3 Tagen da vielleicht eine Möglichkeit findet, da oben hochzukommen. Ob das dann aber hinhaut, das ist auch noch nicht so richtig klar. Also ich fand ihn schon sehr deprimiert und die Aussage zum Schluss eben ist dann doch deutlich weniger optimistisch als jetzt auch, weiß ich, ein Rouillon hat ja auch gesagt, ja, ich habe jetzt zwar mein Segel nicht, aber jetzt muss ich da irgendwie nochmal ranfahren. Der fährt ja dann einfach eine andere Konfiguration und muss ja dann das auch neu eintrimmen. Dann muss er entweder das nächstgrößere Segel setzen oder das nächstkleinere und dann musst du das ja neu eintrimmen. Du hast nicht mehr die Trimdaten von der vorherigen Konstruktion, die ja genau, da weiß man ja genau, aha, die und die, der Wind ist jetzt, da ist genau die Überlappung der verschiedenen Segelpläne, Fock, weiß ich nicht, 3 mit 2 Refs ist dann bei denen und dem Wind, sondern jetzt muss er sich selber was ausdenken und austesten auch, dass er, um dann auch so schnell oder überhaupt einigermaßen schnell wieder vorwärts zu kommen und das ist, glaube ich, seine größte, das größte Manko und wo, was er auch sagt, das verlangsamt mich jetzt. Er hat ja fast von 40% Leistungsverlust geschrieben. Das wäre schon 30 bis 40%.
Also das ist aber leicht übertrieben. Jetzt ernsthaft.
Ja, kannst du nicht einschätzen, das kann ich auch nicht einschätzen. Ja, immer,
ne? 30-40%, das wird ja bedeuten, naja, er geht jetzt mal 5 Knoten runter mit der Geschwindigkeit. 6 Knoten im Vergleich zu den anderen. Und ja, das ist ja schon
ein bisschen viel. Das kommt mir jetzt auch viel vor, aber okay, man kann ja nur sagen, ja, was er dazu sagt und wir werden es dann nachher dann ja auch sehen. Aber ja, also Rouillon, der ist ja, den kann man ja fast vergleichen, der hat es ja schon seit 3 Tagen, glaube ich, ohne Funk, der hat sich auch nicht so richtig abschütteln lassen, aber dem war auch, der hat jetzt auch nicht gesagt, oh, geht alles nicht, aber man hat schon durchblicken lassen, oder er hat durchblicken lassen, dass er da vorne nicht mehr ranfährt. Ne? Also das ist ja mal die Frage, wie kommunizieren die denn auch? Und wir wissen auch, Rouillon kommuniziert weniger da als jetzt ein Boris oder so. Also ja.
Ja, der Atlantik ist irgendwie nicht Boris Revier, da muss man sagen. Auf dem Hinweg ist er da immer in diesen Wolken verhungert.
Stimmt.
Letzten Mal hat er ein Fischerboot touchiert oder kollidiert vielmehr. Also
das war ja erst in der Biscaya.
Ja,
das aber kann es, ja noch alles kommen.
Stimmt, nee, bloß stimmt. Nicht, bitte nicht. Aber es tut mir jetzt auch echt wahnsinnig leid. Also es war wirklich
ja,
so.
Ja, ist auch wirklich, es war wirklich so bedauerlich, ja,
muss ich sagen. Die letzten Tage und man hat immer gedacht, oh Gott, also vorne das Rennen war auch noch, obwohl ich glaube, also ich persönlich habe immer gedacht, gut, das wird dann wird das nach Hause fahren, die Nummer. Ja. Er hat sich ja auch immer Meile um Meile geholt eigentlich. Es wurde ja immer so ein bisschen mehr, dieser Abstand. Und ich sah überhaupt keinen Grund drin, außer einen Schaden, dass da nicht mehr vorneweg. Aber jetzt ist Richon wahrscheinlich auch aus dem Rennen mit seinem Schaden. Also der wird den wahrscheinlich jetzt nicht mehr kriegen. Und dann denkst du, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, so dieser Kampf um den letzten zu vergebenen Champions League Platz, ne, den 4. Platz, so dieses Rennen. Das ist ja immer, ist ja auch total spannend. Ist ja genauso spannend wie so eine Meisterschaft. Fand ich jedenfalls. Und ja, ist halt echt übel und tut mir auch wirklich leid für ihn, dass er das so, dass ihm das so, der hat ja auch, man beneidet ihn noch nicht, ich meine, er hat Höhenangst, was ich als jemand, der Höhenangst hat, sehr gut verstehen kann. Er war im Mast, was hat er da eigentlich gehabt? Könnt ihr das nochmal erklären?
Stimmt, das ging ja da ging es ja auch schon irgendwie los, genau, am 7. Januar war er da zugange und ich fand nur lustig, weil die vorher haben ja auch, fast gleichzeitig, es waren ja fast alle irgendwie im Mast oder viele, wir haben dann ein Video von Dornin gesehen, der dann auch ein bisschen Rundumblick macht. Ich fand ja dieses Bild, also immer wieder gucke ich gerade drauf. Habt ihr das auch gesehen, wie Dornin da mit dieser Schlinge um den Hals?
Oma hätte gesagt, Junge, mach das nicht. Ich hätte zu meinem Sohn gesagt, mach das nicht. Alter. Wenn da was schief geht, du hängst da oben. Ja, also ob das jetzt so eine
Das sah schräg aus.
Ob das so eine gute Idee war, ich glaube, da muss er nochmal drüber nachdenken.
Ja, aber ich habe das bei, also Boris hat es ja auch relativ gut erklärt, das macht er ja wirklich schön, hat er da, glaube ich, auch Spaß dran, hat er alles so hingelegt, was man dafür braucht, also so ein bisschen so eine Bedienungsanleitung, so gehe ich in den Mast. Und wenn man das auf seinen Bildern sieht, er hat genau so ein wie würd man das jetzt beschreiben? Eine Kopffixierung oder so? Ich stelle mir das nur so vor, dass das notwendig ist oder dass es hilfreich ist, wenn du da oben hängst und
arbeitest. Ja, so eine Schlinge. Aber Schlinge um den Hals, oben an, da habe ich ganz andere Assoziationen. Also das finde ich. Ja, aber ich meine, ich denke immer, stell doch mal vor, irgendwie, da reißt irgendwie so ein Uck, an dem er hängt, weißt du, so ein Seil reißt.
Natürlich.
Ja gut, ich meine, es ist sowieso Ende, aber vielleicht machst du es dir einfach so unter den Achseln, aber die haben ja, weißt du, so um Bauch. Aber ich meine, Bergsteiger sichern sich auch nicht am Hals, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, das geht darum, und ich gucke gerade auch auf das Bild von Boris, er hat auch diese Schlaufe um den Hals, also weiter unten. Ich glaube, das geht darum, dass du, wenn du da oben hängst, dass du diesen Körper fixierst, dass du, wenn der Mast top hin und her schwingt, dann wird ja auch der Kopf immer hin und her gehen. Also kann ich es jetzt mir nur herleiten, weil, weißt du, was ich meine? Dann wird ja, da musst du ja immer mit dem Kopf gegenhalten und so bleibt das dann an dem, ich glaube übrigens, ist es irgendwie eine Art Gummi oder so, oder wo du, dass du nicht mit muskulär da halt.
Also bei Dallin sieht es nicht aus wie ein Gummi, bei Dallin habe ich andere Gedanken gehabt. Also bei der Leine. Die schon aus historischen Bildern.
Ja. aber Boris hat das, ob das jetzt ein Gummi oder ein, also ich glaube, es ist tatsächlich auch nicht, dass es ein Gummi ist, sondern dass es eher fixiert ist. Also ich gucke gerade bei Boris auch drauf, auch von oben ist das Foto, da sieht man genau die Leine, die im Grunde nicht nur den Kopf quasi Richtung Mast fixiert, sondern eben so den ganzen Oberkörper, ja, am Hals quasi. Aber okay, an einem Rückgrat, ne? Ist, wenn er jetzt andersrum hing, dann würde er da an der Gurgel. Ist egal, ich fand das auch, als ich das gesehen habe, genau die Assoziation gehabt, die du sagst, wenn da irgendwas hängt, dann hängst du da oben irgendwie im Mast und
das willst du auch nicht. Das sieht auch nicht gut aus. Also wenn das schief geht, das willst du nicht.
Ich habe doch schon mal die fiese Geschichte von dem Fahrtensegler erzählt. Habe ich die schon mal erzählt, wo die ist wahrscheinlich ausgeschmückt worden, aber wo ein Ehepaar tatsächlich über den Atlantik fährt und der Mann, ältere Mann schon, geht oben in den Mast und klettert und muss irgendwas reparieren und hat er da oben Herzschlag und hängt dann da oben und die Frau kriegt ihn aber auch nicht wieder runter. Und muss dann, ich glaube, das war Mitte Atlantik und muss dann nochmal irgendwie ewig lange Meilen fahren. Das habe ich mir nicht wunderschön vorgestellt.
Ich bin so froh, dass ich eine Jüt-Vorrichtung habe bei meinem Jolden.
Ja, das ist schon was.
Nee, ich hasse das. Ja. Ich war einmal, bin ich in Mast so auf Seilingshöhe gezogen worden.
Ja.
Mit dem Bootsmannstuhl. Ich hasse das. Ich kann jedem nur raten, wer das hasst, esst viel, dass ihr die Schwersten an Bord seid, dann die nehmen immer die Leichtesten. Das ist gut. Du musst immer einen haben, der leichter ist als du. Der muss immer in Mast.
Ich war immerhin mal auf so einem 70-Fußer. Ich habe auch schon mal die krasse Seekrankheit-Geschichte erzählt, als ich da auch war bei Guernsey. Aber kurz vorher haben wir da auch auf der Joy, weiß ich noch, hier mit Carsten Hammer, sei gegrüßt von hier aus. Er war damals der Bootsmann, das Schiff lag sonst auch immer in Kiel. Ich glaube, liegt er auch noch. Und da habe ich von oben irgendwie Videos runtergemacht. Also das, aber dabei war sehr wenig Wind. Das wollte ich unbedingt haben von oben. Und das hat auch nicht so doll gewackelt. Also das kann man jetzt nicht, man muss es dann irgendwie ausblenden, dieses Gefühl, und es ist überhaupt nicht vergleichbar, wenn du dann jetzt eben hoch musst und du hast Segel.
Und lass mich raten, du warst nicht allein an Bord, ne?
Nee, also genau, ich habe mich.
Du bist hochgezogen worden, ne?
Hochgezogen, wahrscheinlich war es auch noch Elektrowinch, oder würde ich jetzt mal auch tippen, also. Das ist auch noch aber schwierig. Ich weiß, wenn man da irgendwo oben sitzt und dann guckt man runter, also das ist sicherlich nicht schön. Trotzdem fand ich, wie gesagt, man hat schon gesehen und Boris geht da ja auch offensiv mit um. Andere haben da weniger Probleme mit und Darlene oder da waren auch andere. Hier unseren Michael nennt ihn immer Hühnchensegler, ne? Guidek Souré.
Greg Soudé.
Soudé, genau. Der hatte auch irgendwie so ein Foto. Ich glaube aber direkt bei Cap Horn und dann ist er da oben und oh, wie cool und Cap Horn. Also er hat das wirklich so als Ausflug, schien es mir so genutzt und da oben halt so ein paar Büchs zu machen.
Über den müssen wir gleich nochmal reden, kurz.
Ja.
Bei dem werden wir auch noch reden.
Aber zu der Frage, ja, genau, also der musste da hoch, weil tatsächlich, ja, ich habe mir das auch lange, ich habe mir nochmal die Rex angeguckt, was denn da genau passiert ist. Also da ist was schamfielt und die haben tatsächlich so eine ein Backstark, also nicht das Backstark, der jetzt durchschamfielt, sondern die haben noch so eine ja, so ein quasi eine Trimmmöglichkeit. Die haben es immer so komisch übersetzt gehabt und oft in der Französisch
Übersetzung. Aber ganz kurz Übersetzung. Wir haben auch, glaube ich, relativ viele Hörer, die jetzt auch wirklich viele Hörer, die keine Segler sind, also keine Segelboote. Schamfieren heißt.
Ach ja, stimmt.
Scheuern. Ne, durchscheuern eigentlich oder scheuern und für genau. Alle, die dann aus Nordrhein-Westfalen kommen, so aus dem Pütt, schubbern, durchschubbern.
Schubbern, genau. Ne? Schubbern durch. Genau, also ich glaube, der Name dieses Teil des Backstags tut da gar nicht so viel zur Sache, aber damit zieht man im Grunde, hat man oben quasi einen Gegenpunkt, wenn man die J2 gesetzt hat, dann muss man quasi, weil da das Vorstag ja dran zieht, musst du genau an dem Ansatzpunkt des Mastes auch das Backstag ansetzen, damit das genau das die Kraftverteilung richtig ist und der Mast eben nicht umkippt oder biegt. Und wenn halt dann ein kleineres Segel gesetzt wird, dann muss unter dieser Ansatzpunkt des Backstags ja weiter nach unten versetzt werden. Und dafür macht man dann nicht ein neues Backstag, was einige Boote auch haben. Einige haben ja zwei Boote oder manche anderen Boote, andere Rigs. Und bei dem Imoca, so habe ich es gesehen, weil der ja auch einen Drehmast hat, also der kann sich ja unten auf der Kugel quasi, kann der angestellt werden, zieht man quasi an diesem, ja, ich nenne es mal Trimverstellung, so eine Art Checkstay, beim Starboot gibt es sowas, wo man so quasi nochmal nachtrimmen kann. Da wird dann dieser Ansatzpunkt quasi weiter, gibt es noch eine Art Tampen, der in den Mast zieht und wo dann das Backstart drauf gleitet, so will ich es jetzt vielleicht mal so an. Die haben immer von einer Scheibe geredet, die dann in den Mast gezogen wird und an dieser Scheibe ist eben diese eine Verstellung eben, naja, schamfielt, geschubbert. Und das ist nicht so witzig, weil das natürlich dann irgendwann reißen kann. Ich fand das ganz interessant, weil sie vorher sich wohl schon, also ganz viele da mit dem Thema beschäftigt haben. Und auch bei den Atlantikrennen, also auch in den anderen Teams, es immer wieder dieses Problem gab. Sie ist auch dem Mastenhersteller gesagt oder dem Spezialistenrigger ihres Teams und versucht haben, ein Problem zu lösen. Sie haben es nicht geschafft. Und jetzt ist es halt kaputt gegangen. Das Interessante war nur, er hat, glaube ich, fast 2 Stunden daran rumgebastelt und hat im Nachhinein in so einem Nebensatz erwähnt, es hat eigentlich sein Team geschrieben, ja, aber eigentlich brauchen wir das wahrscheinlich gar nicht mehr, ja, weil es nämlich auf der Backbordseite passiert ist und wenn die Boote in den Passatwind kommen, der von Osten dann weht, dann fährst du ja mit Wind von Steuerbord, also dann hängt das in Lee, also war eher so eine Sicherheitsidee, wo ich schon nochmal überlegt habe oder wo wir auch wahrscheinlich brauchen es überlegt, braucht man das denn eigentlich, da verliere ich jetzt so viel. Aber er ist dann eher auf Nummer Sicherheit gegangen, hat allerdings danach auch so ein bisschen Probleme gehabt, auch den Anschluss zu behalten. Ich weiß es nicht. Das sind, glaube ich, so wichtige Entscheidungen. Gehe ich jetzt auf Nummer sicher und gucke auf lange Sicht, dass das Schiff eben intakt bleibt, falls ich dann doch nochmal irgendwie auf wenden muss und auf einem anderen Bug fahren. Oder bleibe ich lieber dran und gebe weiter Vollgas und hoffe, dass es hält und verzichte auf die verlorenen Meilen. Aber das war dann im Grunde die Frage. Aber er hat es froh und ich finde das auch irre. Man sieht nachher das Ergebnis, wie er dann rumgenäht hat. Das heißt, er war ja nicht nur mal eben im Mast und wieder runter, sondern hat er dann da oben bei dem ganzen Wackelkram, das hat er sich natürlich nicht gefilmt. Muss man sich ja vorstellen, wir haben uns ja noch erinnert, auch an Tanguy damals, wie er da, der hat ja an einem Vorstag da irgendwie rumgehampelt, als er seine Fock geflickt hatte. Das war dann immerhin am Mast oder an dem Fall, aber auch da muss er ja dann die Amplitude des Mastes bei dieser Bastelarbeit, das muss da oben ja große Ausschläge gegeben haben, weil das war bestimmt kein Spaß. Dafür sind dann die Stiche, und er hat ja auch seine Reparatur gezeigt, was er da dran genäht hat, ja, sehr sauber, also große, harte Arbeit.
Und nach der Pechsträhne, nennen wir sie mal so, die Boris jetzt hatte, weil das kam jetzt echt viel zusammen seit dem Atlantik. Also du glaubst, das wird innerhalb der Platz 4 auf gar keinen Fall mehr, eher Platz 10.
Naja, ich hänge mich da jetzt, ich kann dir da recht.
Kannst du ja einen Tipp abgeben.
Stimmt, aber ich kann mich da relativ einfach an seine Aussagen orientieren. Und er hat gesagt, das wird nichts mehr. Das hat mich fast ein bisschen erschreckt, weil ich auch gedacht habe, guck mal, in der Flaute kann das doch dann, wenn das wieder hochzieht, dann geht das doch. Oder ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so eine Geschichte ist, er stapelt erstmal tief und kann vielleicht dann doch nochmal überraschen. Aber ja, also ich finde, ja, also sonst ist er da da nicht so offensiv, aber man wird ihm da wohl glauben. Ich kann jetzt nicht sagen, nö, der muss jetzt schneller fahren. Wenn er nicht schneller fährt, dann ist er nicht gut. Also ja, ich befürchte, ja, dass da so ein bisschen die Luft raus ist jetzt. Aber er kann uns ja, oder vielleicht belehrt er uns eines Besseren und kann doch nochmal.
Mein Top 10 ist eh Top-Ergebnis. Ich, ich gehe mal gerade darauf ein, letztes Mal auf einen Kommentar oder auf ein paar Kommentare, die man so hört, so ja, so nach dem Motto, vorher schon, bevor das alles passiert ist, wo er noch eine Chance auf Platz 4 hatte, dass es total vergeigt hat und dass er unfähig ist und konnte man lesen, das hat viel damit zu tun, dass wir das böse Wort Habeck genannt haben und er sich mit Habeck auch unterhalten hat, was ich völlig legitim finde für jeden. Ich meine, er hat gestern nicht mit Elon Musk gesprochen, aber mit Habeck halt und liegt ihm wahrscheinlich auch näher. Da waren ja relativ wütende. Ich meine, ich muss dazu eins sagen, das muss ich loswerden, hat jemand geschrieben, dass aufgrund dieser Sache, weil er es vergeigt hat und aufgrund seines politischen Engagements, da muss man überdenken, der engagiert sich also eigentlich nur für den Meeresschutz und für den Klimaschutz, dass doch seine Sponsoren jetzt alle Verträge kündigen müssten. Und da habe ich nur gedacht, so, denk nochmal über diesen Kommentar nach, ob du in so einer Welt leben willst, wo es sowas gibt, also wo so Verträge gekündigt werden, weil jemand eigentlich was Gutes will. Aber das nur am Rande, weil überhaupt dieses, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, also die letzte Folge hieß, glaube ich, sogar alle, die ankommen, sind Helden. Sehe ich auch so, Top 10 ist auch top. Nochmal, wenn du den Pulk siehst, mit dem er da sich da gerade battelt, ne, so ein Royon ist jetzt nicht gerade Fallobst, BU und wie sie alle heißen, die immer drum fahren. Das sind alles Top-Segler mit Top-Booten und top vorbereitet und alle hätten Chancen auf Platz 1 gehabt. Im Prinzip, also niemand wäre eine Überraschung gewesen. Außer vielleicht, so, weißt du, so. Und wenn er jetzt mit diesem Mist noch irgendwie einen 10. Platz erreicht, ist doch so, what, ist doch alles gut. Und, aber was mich interessieren würde eigentlich ist, was meinst du denn, wie geht's denn weiter für den? Also wir können ja nochmal, wir werden nach der Vendée nochmal richtig, aber meinst du, dass das Ergebnis, was er jetzt hat, so wollte ich eigentlich fragen, Auswirkungen darauf hat, ob und wie und auf, in welcher Form es für ihn weitergeht?
Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, das hat er tatsächlich in trockenen Tüchern, sein ganzes Projekt, seine Firma, muss man ja sagen, in dem Sinn, das Schiff ist ja auch schon verkauft und aber ich glaube, aber er hat noch, ich glaube, er will ja noch Ocean Race Europe damit segeln. Und soweit ich weiß, ist auch schon Neues in der Planung oder das muss ja auch alles, also das jetzige Vendée Globe hat ja auch gezeigt, dass man doch das Sinn macht, relativ früh dabei zu sein, das Schiff auch schon gut performen irgendwie zu lassen. Also dass man da auch keine Ausfälle hat. Und wenn das Schiff verkauft ist, dann ja, macht es auch. Es wird immer professioneller und die Timings werden immer weiter nach vorne geschoben. Also so viele Bauslots für Neubauten für die nächste Vendée Globe gab es noch nie. Und insofern hat er sich da natürlich auch Gedanken gemacht und hat auch sich auch durchblicken lassen, was da geht. All das scheint alles schon fixiert zu sein. Es ist natürlich die Frage, ob er, da gibt's ja auch Spekulationen, ob er das selber nochmal irgendwie macht, ne? Oder ob, na klar, er sagt ja auch im Cruise mit der Crew segeln, das findet er mega spannend. Das vielleicht kann auch Ocean Race in Fokus rücken. Ocean Race Europe mit Start in Kiel wird natürlich ein Highlight nächstes Jahr, haben wir auch schon drüber gesprochen. Hat Cole Brower dabei und hat da schon gute Leute irgendwie eingebaut. Aber das ist im Grunde die Frage, wie es dann genau war denn, ob er selber nochmal Bock hat auf eine Vendée Globe. Das hat selbst ein Richomme jetzt schon gemacht, man muss da sehr in sich gehen. Er hat zum Beispiel, also Richomme hat es nur wieder gesagt, er hat sich sehr gewundert, wieso Yannick Bestaven das überhaupt nochmal gemacht hat. Der ist ja nun, hat ja nun gewonnen beim letzten Mal und das war nicht so einfach, das zu wiederholen. Aber der hat, ich kann es mir vorstellen, er hat nun mal das noch mal gemacht, weil er jetzt einfach tatsächlich auch erstmalig einen Neubau hatte dann und das auch ein ganz starkes Schiff eigentlich sein sollte. Also ein Projekt hatte er. Und also für den war es wirklich ein Schritt nach vorne, obwohl er auch das beim letzten Mal, naja, schon mit ein bisschen Glück und auch einer besonderen Konstellation gewonnen hatte, also Bestaven jetzt. das ist nochmal ein Schritt nach vorne gewesen für Boris. Klar kann er da noch mehr rausholen, aber er hatte eben jetzt schon das Top-Boot. Also muss er, glaube ich, auch sehr in sich gehen. Da gehört mehr dazu, als nur zu sagen, ich bin Profisegler und ich will jetzt einfach nochmal rum und das ist mein Job, sondern muss das, glaube ich, schon wirklich wollen. Das hat er noch nicht zu 100% irgendwie gesagt. Aber ich glaube nicht, dass das Ergebnis da jetzt irgendwie dran hängt, wie die weiteren Pläne sind. Weil natürlich, also diese Position, die er jetzt hat, und um das nochmal den Faden aufzugreifen, von dem du gerade sagst, ist Erfolg oder Misserfolg. Ich glaube, so weit zu kommen und eine Chance auf Platz 4 zu haben in der jetzigen Situation, ist definitiv ein Erfolg. Dass da jetzt ein Schaden passiert, okay, was auch immer. Für ihn ist tatsächlich, da sind wir schon fast bei einer Art Bilanz, aber die können wir gleich bei Richomme vielleicht nochmal machen, der hat tatsächlich schon ein bisschen bilanziert und dann geht es im Grunde auch ums Design, ein bisschen schlecht oder schwierig für Boris, aber dass es tatsächlich die Konstellation nicht so gab, mit denen auch er und die Techniker und die Designer spekuliert haben, nämlich nicht diese dramatisch harten Windbedingungen von hinten, Downwind im Southern Ocean, da wurde es eher Raumstoß, ein bisschen gewackelt, wir haben die ganzen Ideen, die Videos ja gesehen, wenn die Interviews, wenn da rumgeknallt wurde und teilweise auch, und jetzt im Südatlantik die ganze Zeit gegen an, dafür ist eigentlich Malizia ja nicht ausgelegt. Die wollte lange Passagen Downwind haben. Die gab es so nicht. Insofern, ja, das ist immer ein bisschen spekulieren und auch damit hängt zusammen, dass er jetzt eben, naja, wie viele Meilen? Das ist ja, glaube ich, 4000 Meilen jetzt schon hinter dem ersten. Ja, das muss man so sehen.
Dallin, um mal von Boris wegzugehen, da können wir mal auf die kurz drauf gehen. Da habe ich heute so gedacht, der kommt am 14. wird er ankommen, ist erwartet. Das ist
ja unbedingt. Ja.
Das ist wie viele Tage? Vor, ne? Wie viele Tage Rekord ist das?
Ah, das kann ich jetzt auch.
Drei oder vier?
Kann ich gar nicht sagen. Ja,
sogar noch mehr.
Ja, also das mindestens mehr. Drei.
Ne? Also an dessen Stelle, ich hoffe, er hat vor seiner Abreise nicht seine Wohnung bei Airbnb vermietet, weil dann muss er nämlich jetzt schreiben, dass er früher nach Hause kommt als gedacht. Alter Schwede,
der Familie, der Mann. Aber der vermietet doch seine Wohnung nicht.
Ja, okay.
Sein ja. Palast.
Ach so, nee.
Hat er bestimmt schon.
Aber schon grandios, ne? Das ist irgendwie der ist einmal um die Welt geballert, muss man sagen, komplett durch, ne? Ohne, und ich hoffe, es bleibt so, ohne irgendwelche Schäden. Doch, er hat mal sein Segel nähen müssen, glaube ich, 24 Stunden, aber der hat nichts Ernsthaftes gehabt.
Stimmt.
Wie sagt der Italiener, Chapeau. Also muss ich sagen, wie der da vorne wegfährt, das ist schon.
Das macht die Sache ja auch spannend. Und ich meine, das ist ja wirklich, also jetzt mal wirklich weg von Boris, das ist jetzt wirklich eine spannende Angelegenheit, die da vorne gerade stattfindet. Und ich finde schon wichtig, dass wir da auch nochmal drüber reden, Leute. Weil es ist natürlich furchtbar traurig, dass es mit Boris jetzt in Richtung Rang 10 geht. Aber Mensch, was da drüben passiert, da vorne, Dallin, Richomme, die beiden, die sind wirklich richtig weit weggesegelt von den anderen und haben das wirklich alles im Griff gehabt. Und ich meine, ich möchte immer noch mal dran erinnern, um doch noch mal den Bogen zu schlagen, beispielsweise runter zu Rouillon oder so. Richomme war mit Rouillon zusammen. Und die haben jetzt, was weiß ich, 2500 Seemeilen Abstand zueinander. Also das ist genial, was da vorne abgeht. Und genauso wird das übrigens auch in Frankreich wahrgenommen. Ne? Also so sehr ja auch die Franzosen sich um die Underdogs kümmern und das auch wirklich alles wunderbar finden, was in den hinteren Rängen passiert und trotzdem, die beiden sind im Moment gerade die ganz, ganz großen Helden. Ich kann ja mal einen ganz kurzen Exkurs machen, was so alles passiert.
Warte ganz kurz, bevor ich es vergesse, ja. Carsten, du hast dich vertan, nur bevor du nächstes Mal Abbitte leisten musst. Er liegt nicht 4000 Seemeilen hinter dem ersten, sondern 2700
sind zum Ziel. Zum Ziel, genauso ähnlich. Du hast recht, ich bin in der Zeile verrutscht.
Okay, sorry,
vielen, vielen Dank.
Ich wollte
vielen
nur Carsten Dank. Retten.
Naja, für Carsten, die Rettung von Carsten ist uns natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, das ist ja vollkommen klar.
Ich bin praktisch der Jean-Lecam dieses Podcasts.
Ja, und ich bin der Escoffier.
Naja, gut,
ja, sehr schön.
Ja,
sehr gut, schön.
Okay. Le Roi. Le Roi. Also,
danke.
Zumindest mal was Le Roi
anbelangt. Danke.
Ja. Ja gut, aber lass uns doch gerade noch mal ganz kurz bei Joan Richomme bleiben. Und weil wir ja auch eben schon wieder über Hooks geredet haben und so weiter und so fort. Und jetzt ist halt eben tatsächlich auch bei Richomme ist auch ein Hook kaputt gegangen. Also wirklich auch regelrecht explodiert, wie wir das ja schon ein paar Mal gehabt haben. Und dem ist das J.O. von oben runtergekommen, also Code Zero ist das wohl, ne? Und dieses Code Zero, das ist halt wirklich jetzt ein Segel, was definitiv gebraucht wird in den nächsten Alizés und so weiter und so fort. Und das muss man schon sagen, das ist eigentlich schon eine harte Nummer, weil er hat sein Segel eben nicht vollständig aufs Deck wiedergeholt, sondern das ist zerfetzt. Ja, es ist nämlich erst ins Wasser gefallen und hat dann da irgendwo, ich glaube, um Foil rum und so. Also Segel ist kaputt, kann nicht wieder genutzt werden. Und ey, der macht es ganz locker. Da werden 2, 3 dumme Sprüche gebracht, wird einmal ein bisschen traurig in die Kamera geguckt und dann wird weiter gesegelt. Und ich finde das gnadenlos gut. Also muss ich ehrlich sagen, ganz toll. Total. Ne, die beiden da vorne, mit was für einer Gelassenheit und trotzdem mit was für einem sportlichen Elan die beiden da vorne dran sind, das ist einfach irre. Ich meine, sie geben alle beides immer wieder, sagen wir mal so, alle 2, 3 Audios, die sie von Bord schicken, zu, dass sie eine Menge Schwein gehabt haben, was das Wetter anbelangt und nur wegen dem Wetter auch sich so gut absetzen konnten. Sie haben es immer wieder geschafft, so auf den letzten Waggon vom Zug aufzuspringen und sind immer wieder mitgenommen worden. Und das ist natürlich schon eine absolut irre Geschichte, was sich da vorne abspielt. Also man kann wirklich nur hoffen, dass da nicht irgendwann das Schicksal da nochmal irgendwie so mit dem Finger in der Nase bohrt oder sowas, aber wirklich eine tolle Geschichte ist das und das muss einfach wirklich immer wieder erwähnt werden, also zumindest aus meiner Sicht, was da vorne sich abspielt, ist was für die Imoka und Vendée Globe Geschichtsbücher.
Und wir haben das auch schon hier gehabt, den alten Fußballspruch, und der trifft auch, glaube ich, zu, immer Glück ist Können. Also das liegt nicht nur das ist, glaube ich.
Exakt. Ne?
Also unbedingt. Wobei ich, wenn Michael das, ja, stimme ich dir auch zu, ohne Frage. Aber diese Sache, die sind jetzt immer so cool und hin und her. Ja, okay, sie können natürlich cooler sein, wenn du um Platz 1 und 2 segelst. Und Richomme hat ja auch gesagt, oh, ich gönne das dem Charlie so sehr. Und wir wissen auch, dass sie befreundet sind. Sie sind ja auch im Figaro gegeneinander gesegelt, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und auch ganz eng miteinander. Und die haben eine ähnliche Geschichte. Aber ja, also sie kommunizieren natürlich nicht auf einem Niveau, und das haben sie bis jetzt, haben sie auch noch, nicht hingekommen bei der ganzen Vendée Globe wie ein Boris. Und da geht's, wir haben ja letztens, weiß ich, in der einen Show hatte ich so einen Journalisten, der für die Imokas Klassenvereinigung, der auch wirklich einen guten Job macht, ein Brite, und der hat im Grunde nur drauf geguckt, wer denn am besten kommuniziert von den ganzen Seglern da. Und da fiel natürlich der Name Boris Herrmann. Und was heißt denn gut? Klar, mit gutem Kommunizieren kannst du irgendwie keine Regatta gewinnen, aber natürlich kannst du Sponsoren zufrieden machen, kannst du eine Basis aufbauen, die dir nachher ermöglicht, ein gutes Boot zu bauen, aber du musst dann eben auch Emotionen zeigen. Wir haben da ja öfter schon drüber gesprochen. Und ja, also ich finde auch, Richomme macht das zum Beispiel sehr gut. Von Dorlin höre ich relativ wenig. Der lächelt immer und egal wo er ist auch gut. Aber sie zeigen eben nicht alles. Sie machen viel weniger als ein Boris. Und deshalb muss man, glaube ich, da viel mehr noch zwischen den Zeilen lesen. Und auch wenn jetzt von Richomme lese, also ich hatte mich ja eben schon erzählt, kurz hatte ich den Artikel fertig, wollte was drüber schreiben, da hat er eigentlich gesagt, ja, ich gönne dem Charlie den Sieg so sehr, da ist ja gerade was zurückgefallen. Ja, aber dann sagt er, naja, im letzten Moment, da sehe ich aber doch noch eine Chance kurz vorm Ziel, da kommt noch mal ein bisschen weniger Wind, aber jetzt hat er ja eigentlich dessen Boot ist irgendwie viel schneller. Aber man hat immer so das Gefühl, dass sie das quasi, diese Art der Kommunikation, mit als strategische Idee mitnehmen, nämlich dass sie den Konkurrenten irgendwie was sagen wollen oder nichts sagen wollen oder nichts verraten wollen. Das spielt einfach da irgendwie mit. Also so eine ehrliche Ansage, ich gehe jetzt da auf den Mast und ich habe Höhenangst oder sowas, das wird man von denen nicht hören. Also ich hab jedenfalls nichts gehört, wo sie das, sag ich mal, ihre Leistungsfähigkeit irgendwie so in Frage stellen. Und deshalb fand ich jetzt jetzt auch, also
da
ich kannst,
wusste, Sie stellen es nicht in Frage, weil die Frage stellt sich nicht. Sie sind beide erklärtermaßen problemlos in den Mast hoch. Nur mal als Beispiel. Und ja. Sie sind einfach anders drauf. Ich meine, ich finde das trotzdem, also ich finde das nach wie vor genial. Wenn ich mir das überlege, dass die Leute da wirklich die sind mit anderen Emotionen unterwegs. Sie sind eben nicht, also ich will jetzt, Boris wird Ihnen nicht unterstellen, dass er jammert. Also ganz bestimmt nicht. Nein, ich meine wirklich, dass die strahlen eine gewisse Lässigkeit aus, die sie auch an Bord leben. Also so sehe ich das zumindest. Wirklich.
Ja, ich wollte noch was aus Zuschauer- oder Zuhörersicht sagen. Also wenn ich mich jetzt frage, ich bin einfach, also ich würde jetzt nicht den Podcast machen, ich würde einfach zu Hause sitzen und das verfolgen. Was hätte ich als Deutscher lieber? Ein Boris Herrmann, der in so einer dunklen Kellerhöhle sitzt und vorne wegfährt und nach in Rekordzeit da ist und sich nie meldet von unterwegs, sondern nur sagt, ja, alles super oder mein Segel ist kaputt, ich bin genervt. Oder ich habe einen Boris, der immer viel kommuniziert, mit dem man irgendwie 3 Monate mitfiebert und wo man immer sitzt und sich auf die Videos freut und dann wird er halt, weiß ich nicht, 4., 8., 5. Soll ich mal ganz ehrlich sagen? Letzteres würde ich auch wählen. Wirklich. Also ich glaube schon, weil ich finde auch, er trägt ja auch eine Botschaft raus. Es war ja, ich fand das, jetzt können Sie wieder alle kommentieren, ich finde es super, sich mit dem Habeck über Klimaschutz zu unterhalten, mit wem auch immer sich über Klimaschutz zu unterhalten. Es ist seine Mission. Es wurde auch gelacht über dieses A Race We Must Win, weil er halt nicht gewinnt, das Rennen. Aber
ja,
es ist albern. Ich finde, er hat eine Botschaft, er macht das super, er ist dreisprachig unterwegs, also auch solche Leute braucht es. Stellt euch mal vor, diese Vendée würde jetzt dieses Jahr aus 40 Teilnehmern, wo alle nur unter Deck sitzen und das Rennen segeln, dann kommen sie an, köpfen Sekt oder auch nicht und gehen nach Hause. Da ist ja gar kein Spaß dran. Also ich meine, die Vendée lebt ja auch die letzten Jahre gerade dadurch, durch die Kommunikation. Und da muss ich auch sagen, ich kriege jetzt nicht so viel mit von denen, weil sie auch nicht so viel machen, aber da muss ich auch sagen, so Dallin, Richomme, Louvain ab und zu mal, aber da kommt ja nicht viel.
Nee, aber stimmt schon, aber ich glaube, da ist genau die Schnittstelle, ne? Also ich finde auch gut, wenn Boris immer was schickt und keine Ahnung, aber irgendwo ist natürlich dann auch inwiefern beeinflusst das die sportliche Leistung, wo ist dann da die Grenze? Und ich finde auch, da hast du recht, also ist schon der Markenkern dieser Regatta immer mehr geworden, dass die Leute kommunizieren, dass diese Videos und deshalb gibt es auch diese Art von internem, inoffiziellen Ranking, wer macht das denn am besten? Zum Beispiel die Leute, von denen du redest, die da unten sitzen, die gibt's ja so gar nicht, wobei mir da schon Herr Bayou irgendwie einfällt, von dem wenn ich dem nur was sehe, dann auf so einem bockenden Boot und dann ja und so und da weiß man irgendwie gar nichts und da fallen, finde ich, Richomme und Darlene auch schon raus, weil die auch erstens, weil sie auch gut Englisch sprechen und auch dann öfter mal in dem englischen Beiträgen auftauchen. Aber so manchmal, und da wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus, wenn Richomme jetzt sagt, dem ist jetzt diese J-Zero irgendwie runtergekommen und dann gibt's dazu natürlich eben nicht das Video, wo es runterkommt, was einige, wenn wir uns erinnern, die haben ja sofort zur Kamera gegriffen und sagen, hey, das zeigen das jetzt alles. Klar, das ist bei ihm jetzt nicht richtig drin, aber auch weil es vielleicht auch gar nicht so richtig zeigen möchte, ist ja auch nicht so schlimm. Dann macht er noch ein Audio hinterher, okay, es kommt dann, um es ein bisschen zu erklären. So, und dann da in dem Audio sagt er dann aber, ja, ist ja alles gar nicht so schlimm und wahrscheinlich werde ich das, kann ich, habe ich, hab ich nachher dann doch noch eine Chance. Und da ist aber schon wieder für mich so der Modus, okay, ich will jetzt nicht die Stirn komplett rausnehmen, de facto braucht er das Segel halt am Ende und hat vorher schon eigentlich mehrfach gesagt, sein Boot ist bei diesen Bedingungen eigentlich viel zu langsam, da hat Darlene hat Chancen, der voll schon, wenn ich nicht voll, deshalb ist er eben jetzt auch ja knapp 200 Meilen davon gefahren. Also hat eigentlich vorher schon gesagt, es geht, also man weiß es nicht so richtig, was er da fordert, also man muss da zwischen den Zeilen lesen und wenn er jetzt sagt, ja, ich gewinne das noch, dann ist es vermutlich nicht, dann passt das nicht zu dem, was er vorher gesagt hat, sondern ist es wieder eher so eine strategische Geschichte. Ist nicht schlimm, ich finde das ja witzig, diese Art, aber naja, man muss da eben unterscheiden und solange eben kein Big Brother an Bord ist, wo wir ganz genau sehen, was da alles passiert, müssen wir damit leben und müssen eben auch ein bisschen spekulieren, was tatsächlich an Bord passiert und wo die drauf abzielen und die Segler selbst, da ist gewahr.
Ich glaube, Boris ist auch für die Vendée, für die Veranstaltung selbst ein Segen. Mhm. Halt, weil er dreisprachig kommuniziert. Also Clarisse macht ja zum Beispiel, die hat immer Untertitel dann, also die Untertitel selber. Mhm. Die automatische Übersetzung in so Untertitel YouTube. Ist auch eine Katastrophe
beim
Französischen. Nein, wirklich, wirklich. Auch gerade wenn der
Ton. Aber ich mache es immer auf Englisch. Also von Französisch auf Englisch,
ja, das geht manchmal besser. Ja, das ist trotzdem eine Katastrophe.
Ja, natürlich.
Aber, und ich meine, ich tue mir das wirklich selten an. Und gerade diese Audios, wenn die auf der Seite, da übersetzt halt gar keiner. Ich verstehe halt kein Wort.
Ja.
Und Boris macht es halt irgendwie gut. Er es auch super macht. Ich meine, kann man auch mal durch den Conrad Coleman, der auch auf Französisch dann teilweise kommuniziert und auf Englisch. Ganz klug und ganz gut für diese Veranstaltung. Segelt übrigens auch wieder, also mit 22. mit dem alten Boot, ist irgendwie auch super. Also, und ich stelle mir vor jetzt, ich bin froh, dass der nicht, ich finde, der ist super dabei. Ich meine, muss bedenken, das Boot fährt zum vierten Mal rum. Hat es aber erst einmal geschafft mit Maxime Sauret, ne? Mit dem Royon ist mit dem ausgeschieden, Quito de Pavant oder wie heißt er, der ist auch mit, also das Boot ist schon lange, lange, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das älteste Boot da auf dem Kurs ist. Der ist jetzt fast an den Top 20 dran, also macht er sein Ding und sowas. Und ich freue mich, dass es solche Leute dabei gibt, sonst wäre diese Veranstaltung gar nicht so cool. Also früher hast du ja nichts gesehen von unterwegs.
Ja, aber nochmal, ich glaube auch, ja, sehe ich genauso, aber ich glaube, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Also die Typen und Frauen, die quasi relativ weit hinten segeln, die müssen quasi ja sowas machen, um überhaupt eine Art von Aufmerksamkeit zu bekommen. Da gehört es quasi mit zum Job. Das kann man fast erwarten. Und wer es besser macht, der hat eben auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Die müssen ja im Grunde auch ihre Reichweite erzielen. Und dann
aber Boris auch für seine Sponsoren.
Richtig, aber da oben, sag ich mal, im oberen Ranking, da geht's eben parallel auch noch drum um gutes sportliches Ergebnis. Das müssen die, wollen die abliefern. Und da wird's natürlich dann für die Skipper jeweils schwieriger, wenn der eine, naja, der spricht dann eben noch in der Kamera. Und ich war bei Le Vin, habe ich das letztens gesehen, und er sagt dann, jetzt muss ich aber hier ein bisschen mal etwas, dann hat er wirft er seine Kamera mehr oder weg und musste nochmal irgendwie was trimmen. Und weißt du, also das sind ja dann da so die Grenzen, wo fange ich an zu kommunizieren, wo behindert mich die Kommunikation an der Leistung eigentlich? Und natürlich ist es noch mal ein zusätzlicher Job. Deshalb fand ich es schon bemerkenswert. Und damals hatte Boris bei der vergangenen Woche, glaube ich, sogar noch mehr kommuniziert, wenn wir uns erinnern, Weihnachten oder so, wo er dann fünf Tage gar nichts gemacht hat und auch zwischendurch. Vielleicht ist das ja auch schon eine Sache, die er gesagt hat, ey, jetzt ist es gerade spannend oder jetzt muss ich mir wirklich meine Zeit nehmen und dann kommt eben mal nichts von mir. Finde ich auch völlig okay. Ne? Also das ist schon, ich finde das ziemlich schwierig, da den Mittelweg zu finden. Und klar, wenn du vorne wegsegelst, ist das alles irgendwie nochmal ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, die machen es das schon. Daher kamen wir ja gerade eben ein bisschen anders, haben da eine andere Philosophie. Und die müssen auch nicht, die sind nicht da ausgewählt worden, weil sie so toll kommunizieren, sondern weil sie einfach das Ding gewinnen können.
Ja, Frankreich ist ja auch die Konkurrenz viel höher. Also, mein Gott, Boris ist der einzige Deutsche, jetzt mal abgesehen von Isabel Joschke als Halbdeutsche, die kommuniziert aber nicht auf Deutsch. Mhm. Also, der ist der einzige deutschsprachige, also so der deutsche Segelheld dann da bei dieser Veranstaltung. Mhm. Und er hat natürlich keinen deutschen Konkurrenten. Ne? Also, für den deutschen Markt ist er der Einzige, der hier bei den Franzosen sind natürlich, mein Gott, da sind wie viele top-französische Segler sind da? Klar, natürlich ist bei denen das Sportliche jetzt gar nicht despektierlich gemeint im Vordergrund. Ich will jetzt Boris nicht das Sportliche absprechen, aber die haben A, natürlich auch andere Voraussetzungen seit jeher. Das ist deren Sport, das ist deren Sportart, die Hochseesegeln. Du hast ja, in Deutschland ist das ja nicht wahnsinnig weit verbreitet. Also da erstmal reinzurutschen in Deutschland ist schon mal eine Leistung. Und wahrscheinlich würde er über das rein Sportliche, würde Boris wahrscheinlich gar nicht so, wenn er jetzt nur verbissen da sitzen würde, versucht die zu gewinnen, dann würde er höheres Risiko gehen und würde das wahrscheinlich nicht zweimal machen können.
Nee,
und guckt euch Thompson an. Ja, Thompson hat nie die Vendée gewonnen. In der Rückbetrachtung in 20 Jahren sagen Leute, ja, der hat doch immer die Vendée gewonnen. Nein, nie, der hat nie gewonnen. Und
ja, aber er war Zweiter und jetzt sie fast gewonnen. Ne? Das hat sich schon
ja,
auch über
aber er hat sie nie gewonnen. Sportlich und ja, mit richtig. Erheblichem finanziellen Aufwand, muss man sagen. Ne? Da richtig. Ist richtig Kohle reingeflossen.
Klar.
Und der hätte, der war ja auch cool. Der hat ja auch, wodurch hat der sein ganzes Standing gekriegt? Must Walk, Heel Walk, diese ganzen Sachen.
Genau.
So, das war sein Markt. Nicht, weil er das gewonnen hat, sondern der konnte gut segeln, aber unbestritten, hat aber auch wahrscheinlich die besten Mittel gehabt zu der Zeit.
Genau.
Und so.
Ist doch das beste Beispiel oder die beste Marketing. Parallele zu Boris. Weil ja, Boris genau. Hat ja, wenn haben wir auch schon drüber gesprochen, der hat im Grunde ja mit Greta Thunberg diesen Turn damals gemacht. Das war eigentlich das.
Das war sein Keelwalk.
Genau, definitiv. Und hat quasi außerhalb dieser Vendée Globe. Aber das ist eben so, wenn du eben nicht aus.
Und Habeck war jetzt der Must-Walk.
Ja, genau. Hat er im Grunde die Reichweite bekommen. Ja, das ist aber doch.
Aber er ist nicht ganz so nach oben gekommen am Mast.
Aber das finde ich, ist ja mega, mega spannend. Und dadurch generiert er das. Und wenn du dann das Standing mal hast, dann kannst du natürlich auch ja, durch die Reichweite, hast du dann Sponsoren, Kohle, sammelst du zusammen, so ist das Spiel. Und wenn du als Franzose da bist, dann musst du das Ding gewinnen und musst vorne irgendwie segeln. Wobei, apropos Kommunikation, wir reden ja da, genau, Habeck hin oder her, die kommunizieren da ja über andere Sachen, also außersportliche Geschichten. Bei Richomme nochmal, bei dem finde ich ja faszinierend und das ist auch sehr schön, das habe ich auch heute nochmal zusammengesetzt. Von dem hört man halt so viele Insights über diese ganze strategische Geschichte. Das habe ich von Dorlin jetzt auch noch nicht so gehört. Also der sagt ja, also Richomme sagt ja ganz offen, genau, mein Boot ist schnell ab 15 Knoten vorne Wind und bei 10 bis 15 Knoten am Wind, da ist Dorlin ganz klar schneller. Das sind einfach verschiedene Design-Konstellationen. Er kommt ja auch, ist ja auch selbst Schiffbauer und erzählt so diese Strategie ganz, obwohl man sie immer so rüber spekuliert. Und im Endeffekt ist genau so ja auch, so hat er schon ja im Rückblick die Vendée skizziert, dass nämlich wir erinnern uns ja, ist ja quasi, hat er ja Vollgas gegeben da auf dem Run über den Südatlantik Richtung Kapstadt und da waren die ja zu viert zusammen mit Rouillon nochmal und Simon und Dorlin. Und dann ist er irgendwann hat Rouillon, das hat Michael ja auch schon erzählt, wo die sich drüber geärgert haben Rouillon selber ja auch über eine Halse, wo er quasi abgedreht hat und das konnte man im Nachhinein auch sehen. Da hat Rouillon sich im Grunde verabschiedet aus der Gruppe und Richomme ist ja nochmal über Norden gefahren, als die anderen beiden unten im Süden unter diesem brutalen Sturm durchgeballert sind und hatte dann da 500 Meilen Rückstand. Aber er hat da in dem Moment hat er eben dann oben im Norden ist Rouillon ist nicht mehr weitergekommen und Richomme hat Vollgas gegeben und genau seine Bedingungen gehabt, die ja im Grunde auch für Boris Malizia gepasst hätten, nämlich Downwind, hohe Wellen, Vollgas. Und da ist er auf einen Dorlin, den er ja quasi hat fahren lassen, hat es noch nicht gesagt, dass es eine Fehlentscheidung war oder nicht. Auf jeden Fall hat er da 500 Meilen verloren und Dorlin ist stattdessen dann ja unten durchgekommen, wie wir uns erinnern. Hat er da auf geradem Weg 500 Meilen auf den gut gemacht, weil aber eben sein Boot genau für diese Bedingungen eben gemacht waren. Und jetzt da ist er im Grunde wieder rangefahren, war in der Nähe und hat jetzt aber, ja, er hätte eigentlich da unten einen großen Vorsprung generieren müssen, um Dorlin quasi zu erreichen, der jetzt quasi auf dem Atlantik weniger Wind hat und andere Bedingungen, weniger Welle, sodass das Boot überlegen ist. Also das hat er so klar, finde ich, gesagt und bei ihm kommt auch nicht, ist es nichts mit Ausrede, sondern wir erinnern uns, letzte Vendée Globe hat er ja auch kommentiert quasi für einige französische Medien, sehr inhaltsreich, teilweise auch schon sehr werten, wo ich dachte, wow, ob das seine Kumpels da alle so mögen, die jetzt gerade um die Gegend segeln. Aber das finde ich sehr cool, wie man von ihm auch Sachen hört, über die andere da eher so ein bisschen schweigen. Also es geht dabei eher so um sportliche und designtechnische Sachen. Er sagt zum Beispiel auch dieses Boot, was er jetzt hat, und sagt, ob er das denn bedauert, dass es jetzt quasi genau in diese Design-Sackgasse oder Design-Enge quasi rein konstruiert hat. Nee, sagt er, ist meine erste Vendée Globe. Wir haben das bei Antoine Koch, das Design gekauft. Wir mussten nehmen, was der uns gegeben hat und haben es geglaubt. Und es hat auch funktioniert. Sonst wäre ich hier vorne nicht und möglicherweise ohne den Schaden war, glaube ich, die Ansage, dass er wahrscheinlich 4 Stunden hinter Dorlin nur ins Ziel kommt. Also, ja, wollte ich nur nochmal drauf aufmerksam machen. Der kommuniziert durchaus, aber eben dieses menschliche, diese emotionale, da sieht man nicht so, aber vielleicht hat das auch gar nicht, genau, vielleicht ist er da gar nicht so gestrickt und das finde ich aber sehr, sehr hilfreich und sehr spannend auch an dieser Vondi Globe, was man von ihm da quasi erfährt.
Michael, noch mal eine Frage an dich, so zum Ende dieser Folge. Und ich möchte zwar einen Namen hören von dir, nach Möglichkeit. Wer sind denn jetzt, wir haben ja am Anfang gesprochen, so der Publikumsliebling ist natürlich Leroy gewesen am Anfang, so der große Held der Franzosen. Hat sich das durch, ich nenne die Namen, mit Gourek Soudé und Violette d'Orange ein bisschen geändert? Das habe ich mal einen Eindruck, ja. Weil die sind ja so gut.
Ja, kann ich dir wirklich bestätigen. Also Jean Le Cam ist ja einer, der quasi per se der ganz große Held ist, der Vendée Globe, auch nicht nur der älteren Generation, die ganzen vorangegangenen Vendée Globes schon verfolgt haben, sondern eben halt auch derjenigen, die jetzt zum ersten Mal beispielsweise einsteigen. Nicht zuletzt aufgrund der Escoffier-Geschichte, als er Escoffier bei der letzten Vendée Globe tatsächlich dann auch gerettet hat. An diesem Status wird sich wenig ändern, aber er hat halt eben auch noch so ein paar Regenten jetzt neben sich, ne? Eben Violette d'Orange und eben auch Gourek Soudé. Violette und Gourek, die eben, weil wir gerade eben von Kommunikation gesprochen haben, ihr Image und ihren Status innerhalb dieser Imoca-Szene auf eine ganz moderne und auf eine wirklich berührende und sehr emotionale Art und Weise aufgebaut haben. Und das ist wirklich, wirklich irre. Also Jean Le Cam ist noch ein Mann der Tat sozusagen. Und Violette d'Orange und Gourek Soudé haben neben ihrem jungen Alter, haben sie halt eben noch das Pfund dazu, dass sie hervorragend mit den modernen Medien umgehen können, vor allem mit den sozialen Medien. Ganz vorne dabei natürlich Violette d'Orange, die das ganz hervorragend macht. Aber auch Gourek Soudé, der macht das auf eine andere Art und Weise. Der kann unglaublich spannend und mitreißend erzählen. Ne? Also Beispiel, ist ihm ja jetzt vor kurzem ein Segel runtergekommen. Genau, er segelt an Kap Horn vorbei, freut sich wie Bolle, ist alles wunderbar. Also wirklich, er hat ja eines von diesen Videos losgelassen, die also voller Freude waren und Mensch, er hat Kap Horn gesehen und so weiter, ganz nah dran vorbei. Und 2-3 Stunden später kommt ihm das Segel oben runter und verfängt sich nicht nur in den Fols, sondern auch noch im Kiel, 200 Quadratmeter Segelfläche und Boot ist vollkommen, also treibt wirklich ohne Ruderdruck, ohne alles, treibt einfach jetzt auf das geliebte Kap Horn zu. Und er kann eigentlich im Prinzip nichts anderes machen, als jetzt tauchen, dieses Segel vom Kiel wegschneiden. Und er macht es. Er macht 3 Tauchgänge. Er geht 3-mal, taucht er unter sein Boot, schneidet das Segel los, muss irgendwelche Schoten und Fallen, die unter dem Boot sich was weiß ich wo verhakt haben, muss er alles losschneiden. Und immer wieder zwischenrein kommt er hoch und sieht, er treibt tatsächlich auf diese Felsen zu. Ja,
aber warte mal. Man muss sich das... Also das habe ich auch gelesen und dann habe ich mir den Wind angeguckt und ich sage, was ist das denn für ein Quatsch? Also da treibt nichts, also der Wind drückt nicht jetzt auflandig, sondern der treibt den eigentlich am Kap. Hast du das direkt nochmal von ihm gelesen? Hat er das erzählt? Weißt, oder
also das hat er ja selbst seiner Erzählung, hat er das erzählt. Ja. Okay. Nur Carsten, darfst eins nicht vergessen, das sind da die stärksten Strömungen, genau, die man überhaupt auf unserem wunderbaren Planeten haben kann.
Weil kein Wind war, würde er, glaube ich,
getrieben. Es war wenig Wind, ne? Muss man wirklich dazu sagen, als ihm das passiert ist.
Es
ist,
du hast recht, ich gucke mir gerade die Strömung an, die geht tatsächlich da eher auflandig. Okay, also wenn ich dachte, das wäre so die Presseabteilung, hätte, du sagst das, ob du das schon warst, das ist doch, ich jetzt, bin meiner Torte da.
Ja, das ist wirklich irre, aber das gehört ja zu dem Emotionalen dazu, das muss man jetzt dazu sagen. Natürlich übertreibt der einen Pfund.
Nein,
ich das mein, ist ein Mann, der...
Aber wenn das
der Mann ist
hat,
mit,
stimmt,
mit einem Huhn um die Welt gesegelt vorher.
Carsten, eine Frage,
dass der noch einen draufsetzt.
Was, ne, ich wusste nicht, dass Stefan da schon war.
Carsten, eine Frage an dich.
ja, und so.
Du hast den großen Traum, die Vendée mitzusegeln. Es kommt jemand mit viel Geld und sagt zu dir, du kannst mal, ich gebe dir ein Boot, müsstest einmal vor Kap Horn tauchen gehen.
Nein, das will ich gar nicht bezweifeln. Genau. Hallo.
So, und dann
ist 5 Grad. Ja, ja. Völlig irre. Aber ich glaube nicht, dass es auflandiger Wind war, aber das mit der Strömung, das
ist. Nein, hat doch keiner gesagt, Sinn. Auflandiger Wind. Das ist die Strömung. Ich habe mal, ich habe einen großen Artikel über Kap Horn geschrieben.
Ja.
Über die Strömung und die Winde.
Schicke ich dir mal. Okay, erklärt mir.
Nee, aber. Nee, das hat. Ich habe das auch von seiner Seite, er hat geschrieben, dass er langsam auf den Felsen zutrieb.
Ja, ja, das habe ich auch gelesen, aber ich konnte es im Grunde nicht glauben, weil es ist ja auch egal, ob jetzt nah oder nicht.
Glaubt eben nicht alles, was er liest.
So, genau, ich versuche das zu hindern, weil die Windrichtung, die war total abland, da war wenig Wind. Aber ist auch scheißegal, weil, was Michael ja sagt, 5 Grad und er schneidet da unten rum. Ich meine, ich habe schon... hab schon mehrfach mit dem Messer irgendwelche meine Ankerleinen vom Propeller geschnitten oder so. Das ist jetzt nicht vergleichbar.
Wie viele Menschen sind vor Kap Horn schon tauchen gewesen? Das sind nicht viele.
Nee, und völlig. Und als ich das gelesen habe, dachte ich auch, Alter, das ist ja krass. Aber das muss sich, da hat sich da richtig verfangen, ne, Michael? Da musst du das Segel abschneiden, richtig, ne, oder?
Er hat es abgeschnitten, er spricht von 200 Quadratmeter, das war der ganz große Lappen vorne und hat es zum großen Teil wirklich auseinanderschneiden müssen, damit es sich letztendlich löst. Ne? Er hat aber alles wieder mit an Bord genommen. Völlig also er irre. Hat nichts dort gelassen.
Ja, das sagen sie alle immer.
Umweltspezifisch.
Hat Richom auch gesagt, ja, oh, das ist, aber es ist alles okay. Und dann habe ich gesagt, hey, ist das Segel jetzt, es schrieb doch erst in der Mitte durchgerissen. Ja, die haben Angst, dass da irgendein Shitstorm gibt und das dann wegen Plastiksegel im Wasser. Nee, ist alles wieder an Bord. Aber
ich weiß ist ja auch nicht, richtig, ob es ein Shitstorm ist. Erinnert euch, dass Clarisse auf der Atlantik-Tour runter, auf der Hintour in der Atlantik, die hat geflennt, weil die ihr Segel verloren hat und gesagt hat, diese, und nichts, weil sie das Segel weg hat, sondern gesagt, es ist so schrecklich, dass diese Scheiße jetzt hier im Wasser schwimmt. Ich hasse
das. Ja, ist so.
Also, das, ich glaube. Miku, ja, aber dann habe ich an dich noch eine Frage, weil Carsten schon nicht Lust hat, vor Kap Horn tauchen zu gehen, deshalb die Vendée nicht mitfährt. Wie viele Ucks würdest du in einem Wetteinsatz einsetzen, dass Violett und Gurexodé, ich komme immer durcheinander.
Ich schreib's aber.
Gurexodé. Dass die beim nächsten Mal wieder dabei sind. Was würdest du, wie viel Ux würdest du einsetzen?
Also, sagen wir mal, so ein Hook ist ja richtig viele 1.000 Euro wert, ne? Habe ich mal gelesen irgendwo. Also ich würde jedem eine Maximalanzahl an Hooks auf jeden setzen.
Sag mal, du sprichst
die sind beide dabei.
Miku, du sprichst garantiert gar kein Französisch mehr, ne? Fällt mir auf.
Stimmt,
du sagst immer Hook. Also Hook, das ist doch nicht Französisch. Hook ist Französisch.
Das ist ein englisches Wort, da haben wir doch schon x-mal drüber gesprochen, Leute.
Aber der Franzose kann doch kein...
Aber der Franzose sagt da Hook zu.
Ja, der kann
doch kein... Stummes Haar.
So, wisst ihr, was jetzt Zeit ist? Wir hören jetzt auf. Wollen wir uns am Dienstagabend, wenn die ersten beiden da sind, widersprechen, wenn wir das hinkriegen? Ja, ne?
Unbedingt. Ja, Dienstagnachmittag, aber da reden wir
ja, noch. Ja, oder so. Dann müssen Sie sich aber beeilen. Dann flock hier.
Dann müssen Sie sich ein bisschen beeilen. Genau. Ja?
Danke fürs Hinhören. Okay. Euch danke fürs Reden. Und bis die Tage. Ciao, ciao.
Tschüss. Bis
bald. Ciao, ciao. Tschüss.
Segelreporter Vendée Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com